die allermeisten Menschen, die den Wunsch haben, auf der Bühne zu stehen und das dann auch irgendwann realisieren, haben aus meiner Sicht narzisstische Züge. Wann das ein Problem ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise wann das zwischenmenschlich Probleme bereitet und wann nicht, darum geht's in dieser Podcast-Folge. Außerdem, was die Ursachen für Narzissmus sind und wie du das im Alltag erkennen kannst, sowohl bei dir selbst als auch bei anderen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Unstuck Yourself. Hier dreht sich alles darum, wie du deinen persönlichen Ausdruck auf der Bühne findest, was du gegen Lampenfieber tun kannst und wie du leistungsfähig bleibst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Da ist sie endlich. Die Folge, die ich schon seit Wochen ankündige. Heute geht's um Narzissmus. Aber bevor ich reinstarte, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Und falls du mich noch nicht so wirklich kennst, ich bin die Generose. Ich bin in meinem Erstberuf klassische Sängerin und Gesangspädagogin und habe mich dann über die Kranio und die Epigenetik und inzwischen auch über IFS, Internal Family Systems ist das, in den Coaching-Bereich weiterentwickelt und begleite jetzt Menschen, die auf der Bühne stehen, dabei, dass sie wirklich ihre persönliche Wirkung entfalten können. Ob im KünstlerInnenbereich oder als ExpertIn auf der Bühne, ganz egal. Wichtig ist aus meiner Sicht nämlich immer, je mehr du bist, und das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge thematisiert, umso mehr erreichst du dein Publikum. Es war eben letzte Woche ganz deutlich für mich und das war so der Beweis, dass meine Theorie, die ich natürlich selber auch schon zigmal überprüft habe, stimmt. Aber eben, wenn man es dann nochmal an anderer Stelle so deutlich mitkriegt, dann wird das halt einfach nochmal klarer. So, lass uns mal reinstarten. Warum geht's heute um Narzissmus? Tatsächlich aus zweierlei Gründen. Erstens ist es super hilfreich, sich einfach mal mit Narzissmus auseinanderzusetzen, weil der bei Menschen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen, auf die Bühne drängen, sage ich jetzt mal, also ist vor allem in der KünstlerInnenbranche, aber auch bei ExpertInnen sehr, sehr verbreitet ist. Und ich habe mich bei der Vorbereitung, habe ich mir halt so diese typischen Symptome angeschaut und habe dann mir gedacht so, ja, also ne, so ganz bei Null auf dieser Skala bist du selber halt auch nicht. Und das ist eben genau der Punkt. Narzissmus ist an sich, wenn man es ganz streng betrachtet, pathologisch. Das heißt, es ist wirklich eine Erkrankung. Aber die meisten Menschen, die wir heute landläufig als Narzissten bezeichnen, haben eigentlich eher eine narzisstische Störung. Und da gibt's einfach eine Skala von gesund bis krank. Und da in der Mitte ist sehr, sehr viel Platz. Und ich würde behaupten, dass so ziemlich alle Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, auf die Bühne gehen, sich gerne zeigen, zu Teilen narzisstische Züge haben. Also das ist auch irgendwie was ganz Normales. Und dann gibt's aber natürlich eine Grenze oder einen Bereich, wo das Ganze dann schwierig wird, weil es fürs Zwischenmenschliche schwierig wird. Und genau das ist tatsächlich auch der Auslöser für diese Podcast-Folge, weil ich selbst vor einigen Wochen, Monaten ein Erlebnis hatte, dass jemand, der, den ich über längere Zeit begleitet habe und also mein Gefühl war, das war eine richtig gute Zusammenarbeit, hat sich wahnsinnig viel bewegt in der Zeit. Es hat wirklich auch den Grundstein für weitere Entwicklung gelegt. Und das war auch in dieser Zeit extreme Begeisterung, ganz viel, fast ein bisschen, weshalb ich da jetzt auch drauf komme, fast ein bisschen Idealisierung. Und inzwischen spricht dieser Mensch eher negativ oder vielleicht sogar sehr negativ über meine Arbeit. Und als ich das mitbekommen habe, war natürlich im ersten Moment eine Verletzung da, weil mich sowas einfach trifft, weil ich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, gehe ich immer in eine sehr, sehr ehrliche und sehr tiefe Beziehung. Ich zeige sehr, sehr viel von mir. Ich gebe sehr viel Preis, weil mir einfach klar ist, dass vor allem die Beziehung entscheidend ist für den Erfolg der ganzen Sache. Und ich der Überzeugung bin, je mehr ich von mir zeige, also jetzt nicht, na, ich überschwemme die Menschen nicht mit meinen Geschichten, aber wenn ich mich echt und ehrlich mit dem, was gerade da ist, zeige, dann ist das die größte Einladung dafür, dass mein Gegenüber das auch tut. Und dadurch können wir in einer Tiefe an den Themen arbeiten, dass sich halt wirklich was bewegt. Das heißt, ich gehe tatsächlich einfach immer ein, in Anführungszeichen, persönliches Risiko ein, wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich mich öffne, weil ich wirklich echt in Beziehung gehe. Und damit ist auch völlig klar, dass mich solche Dinge dann einfach treffen und verletzen im ersten Moment. Ich habe mich dann gut um meine verletzten Anteile gekümmert und hab mich da ja einfach ein paar Wochen auch damit auseinandergesetzt, habe geschaut, was das bei mir triggert, bin immer wieder irgendwie zwischendurch damit konfrontiert und trage da Schicht für Schicht meine eigenen Themen ab. Ich bin immer sehr, sehr dankbar für solche Erlebnisse, weil nur Trigger bringen einen eigentlich dorthin, dass man diese Dinge wahrnimmt und dass es auch eine Notwendigkeit gibt, sie zu bearbeiten. Genau. Und da war dann eben auch so die Frage, was mache ich mit dieser Energie, die da jetzt entstanden ist? Weil natürlich, ne, da war erstmal Verletzung, dann war irgendwie Wut, da war Unverständnis, dann habe ich versucht, das Ganze irgendwie zu rationalisieren und so weiter. Und im Endeffekt habe ich mir gedacht, naja, was ist das Konstruktivste, was ich draus machen kann? Ich beschäftige mich so mit dem Thema, dass es auch für andere Menschen einen Nutzen bringt. Und ja, das ist der Grund für diese Podcast-Folge. Und spannenderweise sind dann in der Zwischenzeit noch einige Beispiele gekommen von Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die gerade mit dem Thema konfrontiert sind. Und das hat mich jetzt einfach nochmal bestärkt darin, das hier zum Thema zu machen. Es ist auch eine logische Vorbereitung für das, was in nächster Zeit noch kommt, wenn wir uns mit Leadership, mit Hierarchien, mit Machtgeschichten und sowas beschäftigen, weil da spielt Narzissmus natürlich auch eine große Rolle. So, aber jetzt lass uns mal kurz einsteigen in diese Skala von gesund zu pathologisch. Also, wenn wir jetzt ganz auf der gesunden Seite sind, dann haben wir einen stabilen Selbstwert, wir können reflektieren und Kritik wirklich annehmen und wir brauchen keine ständige Bewunderung oder Bestätigung von außen, sondern es ist so ganz klar, was kann ich nicht und wann war was gut, wann war was nicht gut. Ich kann bei Kritik unterscheiden, ob das jetzt was ist, was wirklich mich weiterbringt, wo ich wirklich gern dran arbeiten möchte oder ob das einfach eine Befindlichkeit, ein Trigger von einer anderen Person ist, der mir da gerade entgegengebracht wird. Das ist so die ganz gesunde Seite. Dann gibt's auf der anderen Seite das Pathologische. Der Selbstwert ist so unglaublich instabil, dass andere Menschen systematisch abgewertet werden, beziehungsweise dass ständig der Versuch da ist, andere Menschen zu kontrollieren. Es ist kaum Empathie vorhanden. Und was ganz spannend ist, Beziehungen werden vorrangig genutzt und nicht gelebt. Also es muss immer einen Nutzen aus einer Beziehung geben. Und dann gibt's so im Mittelfeld diese narzisstischen Züge, und da sehe ich viele, viele KünstlerInnen zum Teil, also in sehr schwacher, aber doch, wenn ich ehrlich bin, noch vorhandener Form, auch mich selbst. Diese Menschen wollen unbedingt gesehen werden. Sie übertreiben ihre Fähigkeiten. Also sie kehren bewusst die Dinge nach außen, die herzeigbar sind, und die Schwächen werden eher versteckt. Sie tun sich schwer mit echter Nähe, und es gibt meistens Schwierigkeiten, wenn Kritik kommt. Also sie reagieren wahnsinnig empfindlich auf Kritik. Sie sind aber nicht durchgehend empathielos oder manipulativ. Und eben, du kannst dir jetzt vorstellen, je mehr du auf Richtung Gesundheit tendierst, umso schwächer ausgeprägt sind die ganzen Dinge. Und je mehr du Richtung Krankheit, also den pathologischen Narzissmus tendierst, umso stärker ist dann die Tendenz auch in Richtung Manipulation und Empathielosigkeit. Warum das gerade in der KünstlerInnen-Szene so präsent ist oder halt einfach generell bei Menschen, die auf der Bühne stehen, ist, dass da einfach meistens ein sehr, sehr großer Leistungsdruck herrscht und dass Bewunderung die Währung ist, mit der bezahlt wird. Und das, also meistens ist es so, dass narzisstische Züge sich durch Erlebnisse, Erfahrungen in der Kindheit oder ja sehr, sehr früh im Leben entwickeln, und dass die Menschen dann auf die Bühne gehen und auf der Bühne dann diese Bestätigung, diese Befriedigung kriegen, die sie im Endeffekt als Kinder im Familienverband vielleicht nie gekriegt haben. Und die Problematik an der Sache ist, dass halt auch bei diesen ganzen Bühnengeschichten immer das Image und die Fassade, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eine größere Rolle spielt als die echte Begegnung. Das ist mit ein Grund, warum ich sage, dass wir mehr Echtheit auf der Bühne brauchen, weil ich habe das jetzt vor kurzem auch bei meinem Konzert gesagt, ich bin davon überzeugt, dass eigentlich alle Menschen, vor allem die als KünstlerInnen auf die Bühne gehen, aus einer Verletzung auf die Bühne gehen und versuchen, über die Bühne diese Verletzung zu heilen. Und wenn dieser Weg nicht ins Innen führt, zu uns selbst, und die Verletzung wirklich geheilt wird, dann wird es einfach ein Leben lang eine Kompensation bleiben. Und dann gibt es auch tatsächlich einfach eine Abhängigkeit vom Publikum, von den Reaktionen, von Rückmeldungen und so weiter. Und das ist das, was ich einfach bei ganz, ganz vielen KünstlerInnen erlebe und wo ich mich auch selber einfach Stück für Stück rausgearbeitet habe. Dann ist es natürlich einfach eine wahnsinnig starke Schutzstrategie gegen Versagensangst, gegen Bindungsverlust, wenn ich mich einfach mit meinen Stärken zeige, wenn die Schwächen keine Rolle spielen. Wenn ich mich gar nicht erst auf Nähe einlasse, dann kann ich auch im Endeffekt nicht wirklich verlassen werden. Also da spielt einfach Schutz auch noch eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe mich dann auch gefragt, ob es irgendwie transgenerationale Ursachen geben könnte. Und ja, wobei da aus meiner Sicht die Vermischung sehr, sehr hoch ist. Denn es ist dann meistens einfach also na, die Verbindung mit der Erziehung verstärkt das Ganze. Aber die Ursache könnte sein, wenn schon in den Vorgenerationen die Überhöhung, also das sich über andere stellen, keine Schwäche zeigen, ja, einfach diese Fassade des Funktionierenden aufrechterhalten, sicherer war als Verletzlichkeit. Und das trifft, würde ich mal sagen, auf so ziemlich alle von uns zu, weshalb ich auch glaube, dass die transgenerationale Vererbung jetzt bei dem Thema keine so besonders große Rolle spielt, weil wir da mehr oder weniger alle die gleichen Voraussetzungen haben und es da dann einfach wirklich stark auf die Erziehung und auf das, was in der Kindheit dann noch passiert ist, ankommt. Typische Sätze, die da vielleicht schon so von Generation zu Generation weitergegeben werden und die da so einen guten Nährboden bieten, sind zum Beispiel: Ich darf keine Schwäche zeigen, weil sonst bin ich nichts wert. Nur wenn ich andere übertrumpfe, bin ich sicher. Also nur wenn ich besser bin, oder wenn ich zumindest so tue, als wäre ich besser als die anderen, ist es für mich wirklich sicher. Und auch, und das ist ganz, ganz stark bei KünstlerInnen, oder auch, ja, auf jeden Fall auch bei ExpertInnen: Ich zeige nur das, was beeindruckt, weil dann bin ich nicht angreifbar. Und das führt natürlich zu einem extremen Stress, weil ich ständig eine Fassade aufrechterhalten muss und es kappt halt einfach auch echte Verbindung. Ich weiß nicht, wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen, weiß nicht, was das Ganze jetzt bei dir auslöst, ob du sofort irgendwie Menschen vor Augen hast, ob du bei dir selber ein bisschen forschst und spürst. Aber wenn du jetzt einfach mal vielleicht einen konkreten Menschen vor Augen hast und einfach mal schaust, was löst es bei dir aus, wenn jemand so auftritt? Was macht es mit dir? Und ist da wirkliche Verbindung, ist da wirkliche Begegnung möglich oder ist da einfach wie eine Wand dazwischen? Ja, das würde ich dich einfach einladen, dass du vielleicht da mal ein bisschen reflektierst, schaust, ob du da Menschen in deinem Umfeld hast. Ja, genau. Oder eben auch bei dir selbst. Wenn du bei dir selbst Tendenzen bemerkst, dass du einfach mal schaust, ah ja, wenn ich jetzt da in diesen narzisstischen Zügen gerade ein bisschen stärker drin bin, was macht das mit Beziehung, was macht das mit Begegnung und was, wenn es mir gelingt, die wegzulassen oder die zu beruhigen, was passiert dann? Einfach so als Einladung. Jetzt zum fast Schluss noch ganz typische Verhaltensweisen, die NarzisstInnen an den Tag legen. Ich habe dir zu Beginn mein Beispiel erzählt, wie es zu dieser Podcast-Folge gekommen ist. Und das war eben von einer Idealisierung hin zu einer Entwertung. Das ist eine ganz, ganz häufige Dynamik, die bei Menschen mit narzisstischen Zügen stattfindet, dass zuerst eben die Menschen total in den Himmel gelobt werden, volle Begeisterung da ist, so eine richtige, ja, einfach eigentlich schon wie eine Art Überhöhung stattfindet. Und irgendwann kippt das Ganze dann in Richtung Entwertung. Was genau da dann passiert, ob da irgendwie Kritik, zu viel Kritik kam, ob irgendwas Unangenehmes gesagt wurde, was irgendwie nicht nehmbar war für diesen Menschen, keine Ahnung. Also da gibt es ganz, ganz viele Ursachen. Was auch typisch ist, dass Menschen ein sehr unberechenbares Verhalten an den Tag legen. Also, dass man nie weiß, wie reagieren sie auf bestimmte Dinge, weil das einfach sehr von ihrem Grundzustand abhängt. Wenn sie gut drauf sind, dann Kann man sehr viel machen, sehr viel sagen. Es ist eine total gute, angenehme Zusammenarbeit. Es ist voll inspirierend. Und wenn sie aber schlecht drauf sind, dann ist der kleinste Kommentar in irgendeine Richtung, wird sofort interpretiert in Kritik, in also sie fühlen sich dann sofort abgelehnt, irgendwie aus der Gruppe ausgeschlossen oder was auch immer. Also so dieses ganz Unberechenbare ist auch so ein typisches Symptom im Endeffekt. Was auch sehr, sehr oft passiert, ist die sogenannte Schuldumkehr. Das bedeutet, dass die Menschen die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten nicht übernehmen. Und wenn sie eben zum Beispiel irgendwo was versäumt haben oder vielleicht sogar was Unpassendes gemacht haben, dass sie eben nicht sagen, oh ja, Entschuldigung, habe ich übersehen, habe ich vergessen, was auch immer, sondern dass sie das umdrehen und das Gegenüber dafür verantwortlich machen, dass es zu dieser Situation jetzt gekommen ist. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich hier gar nicht zu Wort gekommen bin oder dass meine Idee hier gar nicht gehört wurde, würde ein Mensch mit narzisstischen Zügen zum Beispiel als Antwort geben, also ein gesunder Mensch wird irgendwie wahrscheinlich darauf reagieren und sagen, oh, okay, tut mir leid, wie können wir das irgendwie ändern oder was war denn deine Idee oder so, wird dann nochmal ins Gespräch gehen und oder wird auch bei sich reflektieren und schauen, ah, okay, ja, vielleicht war das so. Und ein Mensch mit narzisstischen Zügen wird halt eher in Richtung gehen, naja, wenn du hier dich immer ausgeschlossen fühlst, naja, dann ist das halt dein Thema. So. Also da wird einfach sofort die gesamte Verantwortung für die Situation aufs Gegenüber abgewälzt. Auch so ein klassischer Fall, hey, wir haben uns gestern doch gesehen, du hast mich irgendwie nicht begrüßt, das fand ich irgendwie schade. Und wenn dann als Antwort kommt, naja, du hättest dir auch was sagen können, dann wird einfach eben so die gesamte Verantwortung, also wir haben ja in jeder Begegnung gibt's ja diese geteilte Verantwortung, jeder hat einen Teil der Verantwortung. Und wenn aber dann einfach so die gesamte Verantwortung aufs Gegenüber abgewälzt wird, ist das so eine typische narzisstische Verhaltensweise. Was auch sehr typisch ist, ist, dass Konkurrenz und Vergleich irgendwie eine sehr große Rolle spielen und dass Menschen in Anführungszeichen wertvolle Kommentare geben, mit denen sie sich aber im Endeffekt über andere Menschen stellen. Also das können wertvolle Ratschläge sein, die einfach nach denen nicht gefragt wurde und die einfach unpassend sind. Es können aber tatsächlich auch, je nach Ausprägung, sehr verletzende Kommentare sein. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die falsche Nähe. Also, dass eben zuerst eine sehr, sehr schnelle, oft auch ganz enge und fast intime Verbindung entsteht und dann plötzlich aber irgendwann Rückzug herrscht. Ja, also dass sich diese Person dann einfach irgendwann zurückzieht und dann passiert dann oft auch Schuldumkehr, ne? Also dann, wenn man die Person dann damit konfrontiert, dass dann irgendwie eben nicht die Verantwortung übernommen wird nach dem Motto, ja, puh, okay, ich habe irgendwie gemerkt, mir ist es zu nah oder ich kann irgendwie damit nicht so gut umgehen, sondern naja, du hast ja das und das und das gemacht und dann konnte ich nicht anders, so zum Beispiel. Genau. So viel mal heute. Es war jetzt wahnsinnig viel Info, Input. Und ich bin sehr gespannt, was da so bei dir abgeht, wenn du das hörst und ob du sofort irgendwie Menschen und Bilder vor Augen hast. In der nächsten Folge wird es auf jeden Fall darum gehen, wie schützt du dich innerlich und äußerlich? Also was kannst du im Endeffekt tun, wenn du mit Narzissten konfrontiert bist? Oder auch, was kannst du tun, wenn du selber merkst, boah, das sind doch noch ein paar narzisstische Züge in mir, die ich eigentlich gerne irgendwie, ja, weniger leben möchte. Ich würde gern was anderes leben. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Ich hoffe, du hast nicht allzu viele Narzissten in deinem Umfeld, weil das ist, das kann ich aus eigener Erfahrung auch von früher noch sagen, sehr, sehr anstrengend. Ja, wenn du magst, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zu meinem Retreat im Juli, 10. bis 13. Juli in Oberösterreich. Wenn du zum Beispiel in deinem Leben ein starkes Thema mit Narzissten hast, wäre das was, was man sich dort gut anschauen könnte. Ich hoffe, du hörst es jetzt nicht. Hier ist, glaube ich, gerade die von Leichnamsprozession, die vorbeiläuft. ja. Schauen wir mal, was mein Soundprogramm kann, ob es das rausfiltert. Genau, und die zweite Einladung ist zu meiner Nein-Challenge, die am 1. Juli, also mit Auftakt am 30. Juni am Abend startet. Ich weiß noch nicht genau, ob bis zum Erscheinen dieser Podcast-Folge die Seite dafür fertig ist. Falls schon, packe ich sie in die Shownotes. Ansonsten stelle ich dir einfach den Link zur Facebook-Gruppe, WhatsApp-Gruppe rein. Und ja, würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Ich schreibe einfach auch noch ein paar Zeilen in die Shownotes, dass du weißt. Aber ich möchte jetzt hier nicht mehr zu viel drauf eingehen, weil es ist eh schon recht lang geworden heute. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis ganz bald, deine Gina Rose.